Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Ausi Garage AG, ihrem Jaguar- und Land Rover-Partner am Zürichsee. Mit dem neuen Range Rover Velar. www.ausi.ch.
Das ist der Doppelpunkt. Heute spreche ich mit Peter Reichenbach. Er ist ein erfolgreicher Schweizer Filmproduzent und jetzt gerade Produzent von der Fernseherfolgsserie Wilder. Mit ihm unterhaltet sich im Verlauf dieser Stunde Roger Schawinski. Und nicht.
Remind me what it's like to care for no one, only one. Remind me what it's like to catch on fire.
Das ist Musik aus Wilder, der Serie, die im Moment im Schweizer Fernsehen läuft. 4 von 6 Folgen sind bereits gezeigt worden. Bei mir im Studio ist der Peter Reichenbach, ist Produzent. Wir müssen darüber reden, ganz klar. Aber zuerst natürlich die Frage an dich, wer bist du?
Ich bin Peter Reichenbach, bin in Zürich geboren, bin in Zürich zur Schule gegangen, bin dann lang Regisseur gewesen, Regieassistent zuerst, Regisseur im Theater, in der Oper und bin dann irgendwann einmal zum Filmproduzent degeneriert.
Genau, hast aber auch Film als Regie gemacht, nicht sehr erfolgreich, oder?
Ja, das kann man so nicht sagen.
Ja, wie kann man es sagen?
Ich glaube, ich habe ein paar sehr schöne Filme gemacht.
Ja, schön.
Ja, und die sind auch durchaus erfolgreich gewesen. Also einer von den Filmen, zum Beispiel mit der jungen Miriam Stein, sie hat als 9-Jährige hat sie den Deutschen Fernsehpreis mit
dem Film. Und wie hat der Film geheißen?
Neder, das Mädchen aus der Fremde.
Noch nie gehört.
Ja, dann schaust du halt zu wenig Fernsehen. Also ja. Der ist, läuft im deutschen Fernsehen permanent.
Permanent? Ja. Okay. Da ist mir irgendwie verzwischt. Jawohl, genau. Aber du hast dann Erfolgsfilm gemacht in der Schweiz als Produzent. So der erste Big Point war dann natürlich, glaube ich, Nachtzug nach Lissabon, 10 Millionen, Jeremy Irons und sonst noch einen sehr guten internationalen Cast. Hat sich das rendiert?
Ja, auf jeden Fall. Also erstmal ist es nicht 8 Millionen, sondern 7,8 Millionen. Also 10 Millionen, sondern 7,8 Millionen.
Aber irgendwo ist es gestanden, 10 Millionen, habe ich gelesen. Nein, das, wie kommt die Zahl?
Aha, ja, war durch Schweizer Franken, durch also Euro. Ich denke noch.
Okay, können wir uns einigen.
Ja, gut. Okay. Und nein, wir haben natürlich vorher, wir haben Grounding ist ein Film, wo C-Film, ich habe ja 1999 mit dem PC Futter und damit Edi Hubsch mit C-Films gegründet und unter anderem eben Grounding und ist einer von den grossen. Und
genau, die anderen beiden Kollegen von dir, die sind inzwischen im Grounding.
Pensioniert, nein, die sind, der PC Futter hat lebt zum Beispiel in Italien und hat seine Wohlverdienste.
Wohlverdient, genau.
Ja, doch, würde ich sagen.
Genau, aber der Film Grounding ist natürlich ein grosser Film gewesen, Michi Steiner.
Ja.
Hast du nochmal mit ihm dann etwas gemacht?
Nein, wir haben damals noch Sanatunci zuerst entwickelt, aber dann nicht mit ihm gemacht. Er hat es dann nachher mit seiner eigenen
Firma. Ist es ein Desaster geworden eigentlich?
Das ist es, ja.
Ja, und hast du dich mit ihm verkracht?
Nein, gar nicht. Aber wir haben rechtzeitig haben wir einfach gesagt, nein, wir glauben, dass das Buch nicht so verfilmt werden. Und dann hat er gesagt, ja, dann will er das selber machen. Dann haben wir gesagt, ja, okay, dann machst du das.
Okay,
und ja. Haben uns dort im Vorfeld geeinigt und haben dann mit der Produktion nichts mehr zu tun gehabt.
Er hat ja vorher bei dir gemacht, mein Name ist Eugen, ja. Wo ja wirklich ein Überraschungserfolg geworden ist. Und unglaublich viele Zuschauer geholt. Weißt du das noch, wie viel?
Ja, knapp 600'000 Zuschauer.
Also unglaublich für einen Schweizer Film.
Ja.
Und dort hat er gezeigt, sein Talent. Und seither wartet er, glaube ich, jetzt wieder The Grounding auf einen grossen Erfolg.
Ja, also eben, wir haben dann keinen mitgemacht. Ich habe einen anderen Film gemacht, unter anderem Schellenursli, der fast so viele Zuschauer gemacht hat.
Also der Schellenursli, das ist auch wieder ein Riesenerfolg. Ja. Also wieso bist du dort auf die Idee gekommen? Das frage ich mich. Schellenursli, der eine ganz einfache, kleine Geschichte ist, die man in 5 Minuten erzählt hat, dort einen ganzen Spielfilm daraus zu machen.
Ja, das war immer so ein Traum, den wir schon lange diskutiert haben, eben damals der PC Foto und ich, schon früher, haben wir immer gesagt, das wäre doch einmal eine Geschichte, die man sollte verfilmen. Und dann haben wir lange daran gearbeitet und uns auch mit den Erben natürlich müssen zusammensetzen und dann haben wir...
Haben die recht gehabt?
Die haben recht gehabt, ja. Mhm. Also es ist...
Erben von Carice?
Von der Selina Könz und vom Alois Carice natürlich. Mhm. Und dann haben wir wirklich gedacht, wie kann man die Geschichte sozusagen zu einem Spielfilm vergrössern, ohne dass man den Schellenursli aber irgendwie verratet. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen.
Und im Ausland ist der angekommen?
Ja, jetzt läuft sogar in China.
Also in China?
Ja, wir haben, glaube ich, jetzt inzwischen fast 30 Länder verkauft.
Okay, also für dich dort ein Erfolg. Was haben wir sonst noch gehabt? Der Verdingbub?
Verdingbub.
Also, wo ich einen sehr berührenden Film gefunden habe, sehr stark, die ganze Geschichte mit den Verdingkindern, ist eigentlich durch den Film so richtig aufgekommen?
Ja,
die Diskussion?
Genau in der richtigen Zeit quasi. Das Thema ist irgendwo latent, hat unter der Oberfläche geschwelt und ist dann eigentlich mit unserem Film richtig zu einer breiten Diskussion geworden und hat dann am Schluss dazu geführt, dass sogar ein runder Tisch stand ist und man jetzt den ehemaligen Verdingkind Geld zugesprochen hat.
Und jetzt, wo man sieht, die Diskussion, die wir jetzt haben mit sexuellem Missbrauch, ist auch in diesem Film schon gekommen, in einer ganz berührenden Art und Weise, dass junge Mädchen, die sexuell missbraucht wurde und alle haben zugeschaut.
Ja, und das ist leider so, überall dort, wo Menschen zu viel Macht über andere Menschen haben, kommen solche Sachen vor und das ist eigentlich auch das Schlimme daran.
Genau, das ist also bei den Verdingkindern und im Filmbusiness so.
Ich glaube nicht nur im Filmbusiness, es ist in allen Business, wo Leute extrem viel Macht konzentrieren und die einfach dann auch missbrauchen.
Genau, und du bist ja so ein Produzent, du bist eigentlich so der Harvey Weinstein von Switzerland, oder?
Ja, nein, ich hoffe es nicht. Nein, das ist bei uns, also es gibt es wahrscheinlich auch. Also,
was heisst wahrscheinlich? Also, lass mal ein bisschen erzählen. Du hast das sicher auch erlebt, oder?
Nein.
Komm jetzt.
Also wir haben es, nein, also das kann ich sagen, ich habe das nie erlebt. Es ist noch interessanter, ich meine, vom Harvey Weinstein ist ja immer Gerücht, man hat es eigentlich gewusst.
Du kennst ihn, oder?
Nein, ich kenne ihn nicht.
Also ich habe ihn einmal getroffen.
Ich auch nur einmal.
Ein schmieriger Typ, weil ja. Ich sofort denke,
ich habe ihn auch einmal da in Zürich gesehen, aber ich habe nie mit ihm das Geschäft dazu gehabt.
Aber jetzt ist herausgekommen, dass er nicht nur das gemacht hat, sondern entdeckt worden ist. Und zwar von einer ganzen Armada von Mitarbeitern, Juristen, Journalisten etc. Wo du das gehört hast, bist du dann doch ein bisschen verschrocken, oder?
Ja, da habe ich gedacht, also wo sind auch die Journalisten gewesen? Also es ist ja auch Aufgabe von euch Journalisten, und du bist auch ein Journalist.
Genau, ich fühle mich da auch mitbeteiligt.
Sachen wirklich auch an die Oberfläche zu bringen, ist klar.
Genau darum rede ich jetzt mit dir.
Es ist, ja.
Um dich, ich muss rausbringen, wie es in der Schweiz, weil ich kann mir jetzt einfach nicht vorstellen, dass die amerikanischen Männer in Machtpositionen so viel anders sind als Schweizer Männer.
Das glaube ich schon. Nur im Schweizer Film haben wir diese Machtposition natürlich nie. Wir sind nie so eine Machtkonzentration. Wir sind auch als Produzenten sind wir Teil von einem kleinen, von einem Räderwerk, wo wir alle Konzessionen machen müssen.
Also das ist eine schwache Erklärung.
Nein,
das ist wie für sagen wir, eine junge Schauspielerin oder eine, die auf dem Set ist, ist der Produzent von einem Film ein mächtiger Mann. Auch wenn er international natürlich vielleicht Peanuts ist, aber für sie aus ihrem Blickwinkel ist es anders.
Ja, das ist schon so. Ja. Wahrscheinlich schon. Aber es ist auch... Eben, es gibt Menschen, die Macht. Also ich kenne in der Schweiz, zumindest kann ich sagen, und da kann ich gerade schauen, keine Fälle, wo ich jetzt weiss oder wo ich weiss, dass sie verschwiegen worden sind.
Aber die sogenannte Casting Couch, also dass man nur die Rollen bekommt, wenn man zuerst sich eben dort hinlegt und zu sexuellen Vergnügungen Anlass gibt oder mindestens die zulässt, das hast du da nie erlebt? Auch nicht im Theater?
Nein. Also habe ich eigentlich in dieser Form nie erlebt.
Bist denn du dort überhaupt dabei gewesen, dass du das nie erlebt hast? Weil die Geschichten, die man hört, die jetzt langsam rauskommen, bei uns kommen sie noch nicht so raus. Warum kommen sie nicht raus? Weil man in der Schweiz oder auch vielleicht in Deutschland nicht die Sicherheit hat, dass man geschützt ist, wenn man das macht. Jetzt, in der Folge von Harvey Weinstein, in der Folge von Kevin Spacey etc., kommen immer mehr Frauen raus und getrauen sich, weil sie wissen, dass sie dem keinen Nachteil erleiden müssen. In der Schweiz ist man nicht so sicher, weil es gibt auch kein Gesetz bei Whistleblowers etc.
Aber es ist ja nicht ein Whistleblower, Entschuldigung, es ist etwas anderes Whistleblower.
Ja, es geht in die gleiche Richtung.
Aber es ist doch in der gleichen Richtung, du bist ja auch in einer Machtposition. Wenn Leute mit dir auch auf Casting Couch oder mit dir ins Bett...
Ich habe nicht gesagt, dass alle machen.
Bevor sie dürfen zu uns Interview
gehen. Ich kann ja so darüber reden, in meinem ein bisschen vorgeschrittenen Alter, weil ich weiss, bei mir kommen keine solche Geschichten raus.
Ja, bei mir auch nicht, und ich bin ja fast so alt wie du.
Gut. Okay, wir reden mit dem Peter Reichenbach. Also, er hat das verschiedene andere Filme noch gemacht. Unter anderem dann noch Recycling Lily. Das war ein Flop, glaube ich, oder? Von dem willst du eigentlich nicht mehr reden.
Nein, ich rede sehr gerne. Es ist übrigens der gleiche Regisseur, der jetzt Wilder gemacht hat. Mhm. Der Pierre Monnard, ein grossartiger Regisseur. Und Recycling Lily war ganz ein kleiner Film.
Aber es war einer, der ein bisschen überkandidelt war. Und das hat irgendwie nicht funktioniert. Man hat nicht so genau gewusst, welches Genre ist es. Und jetzt hast du dich entschieden, es muss ganz klar ein Genre sein, das man erkennt. Es ist entweder ein Drama oder eine Komödie. Aber bitte nicht beides gleichzeitig.
Das würde ich so nicht sagen. Wir machen ja verschiedene Filme. Und das war sein erster grosser Spielfilm, oder sein erster Spielfilm überhaupt. Er hat vorher tolle Kurzfilme gemacht. Und da muss man Sachen ausprobieren. Also man kann nicht nur, und es gibt ja kein Rezept. Wenn ich ein Rezept hätte, würde ich es auch nicht erzählen.
Mhm. Aber ein Regisseur, der einen Erfolg hat, ist irgendwie besser im Ende als einer, der einen Misserfolg hat.
Kommt darauf an, was man unter Misserfolg bezeichnet.
Also im Vergleich zu den anderen Filmen, für Dingbub, Eugen, Schellenhusli, Nachtzug, ist Lilly einfach ein Flop gewesen.
Was die Zuschauerzahlen betrifft, ja. Aber wir haben mit ihm geschafft, wir haben gesehen, wie er schafft. Und das war ein Grund, warum wir ihn auch haben wollen für Wilder. Und jetzt mit Wilder hat er einen riesen Erfolg.
Genau. Reden wir jetzt über Wilder, machen wir zwischen der Musik. Was ist der erste Titel? Was hast du mitgebracht?
Ich habe mitgebracht eben die Schlussmusik aus dem Dingbub, weil das für mich einfach persönlich der wichtigste Film ist, den ich produziert habe.
Thank you.
Schweizer. Du musst mal erzählen, wie das überhaupt angefangen hat. Weil Schweizer Fernsehen hat in dieser Art noch keine Serie gehabt, seit vielen Jahren nicht. Vor allem nicht eine sechsteilige Krimiserie, oder? Wie ist die Idee entstanden?
Also das Schweizer Fernsehen hat schon lange darüber nachgedacht, dass sie wollen, eine moderne Dramaserie machen wollen. Also wie das heute eben gemacht wird.
Es ist Krimi.
Episode ist ja, es ist Krimi-Drama. Es geht eben nicht, es ist nicht wie eine Krimiserie der Alte oder was viele machen, wo immer ein abgeschlossener Fall
ist. Nein, aber es ist ja so eine Serie, eine Krimiserie.
Eine Serie, wo
Krimi... Eine fortlaufende Handlung hat,
ist klar. Und hat aber auch ein Drama, individuelle Drama hinter
dran. Aber so ist das. Das, das haben die alle von Sopranos und wie die alle heißen. Es ist ganz klar, es hat einzelne Geschichten. Genau. Und dann hat es aber eine laufende Handlung. Und wenn man vorher nicht dabei war, kommt man nicht mehr so recht raus. Funktioniert im Fernsehen, im deutschsprachigen Fernsehen, nur zum Teil die Art von Fortsetzungsgeschichten. Meistens die abgeschlossenen Handlungen sind eigentlich einfacher zu verkaufen, oder?
Ist klar. Das ist einfacher zu verkaufen, aber das ist jetzt doch eine Tendenz und offenbar, ich meine, wir haben immerhin fast 40% Marktanteil, zeigt sich, dass das Schweizer Publikum das eben auch sehr spannend findet.
Das ist ein Riesenerfolg, muss man sagen. Es ist so auf der Höhe vom Bestatter, wo immer als Beispiel genannt worden ist, oder?
Bestatter ist einfach ein anderes Format. Weil Bestatter hat immer eine abgeschlossene...
Ich weiss, Frage. Aber von der Quote her?
Von der Quote her, ja.
Also offenbar, es herrscht ein Hunger nach Schweizer Fiction in Serienform. Und der Hunger, der wird nicht richtig gestillt. Darum stürzen sich alle Leute darauf, wenn das kommt.
Ja, das ist so. Das ist natürlich eine grosse Diskussion. Viele sagen ja jetzt gerade auch im Zusammenhang mit der No-Bilag, ja, dann sollen sie weniger von dem ausländischen Schrott bringen. Nur der ausländische Schrott ist eben das, was man zahlen kann. Schweizer Produktionen sind teuer.
5 Kisten habe ich gehört.
Knapp 5 Millionen.
Ja. Das heisst etwa 900'000 pro Folge? Das sind 6 Folgen?
Ja,
850'000 pro Folge? Wie viele Minuten sind es?
Das sind 6x60 Minuten. Sind
also eigentlich vier, ist es eine teure Produktion?
Nein, es sind vier komplette Filme.
Ja gut, so kann man nicht rechnen, weil es ist ganz klar, wenn man seriell produzieren kann, dann kann man es nicht irgendwie... Komm.
Du hast einfach...
So viele Drehorte und du kannst immer wieder den gleichen Drehort bringen. In 4 Filmen kannst du nicht den gleichen Drehort bringen.
Drehort ist ja nicht, was teuer ist. Das Teure immer ist... Manpower. Also die Leute zahlen und wir haben 66 Drehtage gehabt. Du musst die Leute zahlen, sie müssen untergebracht werden. Wir haben im Urnerboden, also im Glanerland gedreht. Du musst die Leute logieren, sie müssen Essen haben, Frühstück, Mittag, Nacht.
Aber für 4 Spielfilme kannst du nicht 66 Tage einrechnen, dann bräuchtest du mehr.
Nein, wir haben, nicht ganz. Wir haben ein bisschen mehr, aber nicht viel. Weil du drehst heute einen Fernsehfilm irgendwie zwischen 20 und maximal 25 Drehtage.
Also du kannst rechnen.
Ja, klar.
Gut.
Aber darum, wir haben aber auch weniger. Weil du hast
also haben dann können richtig Geld ausgeben? Weil ich habe gehört, es hat immer geheißen, pressieren.
Ja, ist es so. Du hast wahnsinnig dichtes Programm. Dann kommt noch dazu, wir haben natürlich im Winter gedreht. Das heisst, das Licht läuft weg. Also, wenn du draußen drehst, hast du einfach noch so und so viele Stunden. Du musst wahnsinnig präzisieren. Das ist immer ein Kampf um Zeit.
Also, reden wir doch mal über den Winter, den Schnee. Haben wir dort richtigen Schnee gehabt?
Ja.
Oder im Schellenhäusli müssen noch Kunstschnee anbringen und mit grafischen Tricks und so weiter Schnee anbringen. Machen wir das da auch?
Nein, also wir haben sicher auch, bei gewissen Sachen hast du auch nachgeholfen, aber der Unterboot ist halt ein Gebiet, das jetzt dort in Schweiz, kannst du mal auf Kamera dort gehen, dort ist nicht. Und wir müssen immer ein bisschen schauen, es sind ja Anschlussprobleme. Wir haben ja einfach immer das Problem.
Anschluss heisst, wenn man eine Szene fertig hat, die nächste Szene muss dann gleich aussehen, wenn es an einem anderen Tag gedreht wurde.
Genau. Also plötzlich hast du dann eben keinen Schnee mehr und dort haben wir ein Gebiet, wo man doch mehr oder weniger, und wir haben natürlich auch ein bisschen geschaut, was ist nicht gerade jetzt von der Sonne sehr exponiert, und wir haben wirklich zum Teil sauchalt gehabt.
Also, aber wie wichtig ist der Schnee? Also, wenn ich mir jetzt das anschaue, dann ist das ein integraler Teil A, die Landschaft, B, der Schnee. Es erinnert mich zum Beispiel an Top of the Lake, so eine Serie aus Neuseeland mit der grossartigen Elisabeth Moss, wo dort im Zentrum eben auch die ganze Landschaft war, oder in letzter Zeit Netflix mit Ozark und so weiter, oder Twin Peaks natürlich mit David Lynch. Das ist ein wichtiger Teil vom Drehbuch, oder?
Das ist ein ganz wichtiger Teil. Das ist eine Entscheidung, die wir sehr früh getroffen haben. Da haben wir die Gegend gefunden. Dort oben wollen wir drehen. Das ist eine tolle Landschaft, das gibt einfach eine Production Value, das gibt eine Stimmung. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir das im Winter machen, dass das einfach etwas ganz Besonderes hat. Mhm. Etwas, was eben genau so auch in der Schweiz in dieser Form noch nicht so gesehen hat.
Aber man fragt sich natürlich, wie ist das realistisch? Weil ihr habt eine Geschichte zu erzählen, wo es ein Bergdorf ist, wo irgendwie so ein Reicher nach oben kommt, mhm, und will dort gross investieren. Man weiss, was das angelehnt ist, oder? Ist ja klar. Es gibt noch einen Ort in der Schweiz, wo das passiert ist, oder?
Das ist
Andermatt, Saviri.
Andermatt, Saviri. Aber das ist eigentlich, das hat lustigerweise, also die beiden Autoren, der Bela Battiani und, jetzt hast du mir gerade.
Gut, okay, never mind. Ja. Ist vielleicht auch nicht so wichtig.
Nein, die sind zusammengesessen und haben das irgendwie gesagt, das wäre doch eigentlich eine interessante Ausgangslage.
Ja.
Alexander Sombart.
Okay, gut. Aber trotzdem, wenn man das sieht, dann weiss man, was es erinnert. Nur es ist nicht realistisch. Weil er hat, das in Andermatt gemacht und hat ein riesiges Skigebiet.
Das könntest du aber dort machen.
Nein.
Geh mal dort rauf, das ist sensationell.
Aber man sieht, ja, man kann...
Elm ist ja nicht weit weg.
Was?
Elm ist nicht weit weg.
Ja, aber gleich. Aber ein riesiges Skigebiet kannst du dort nicht machen. Kannst keinen Golfplatz machen.
Aber sicher.
Ja.
Aber ganz sicher.
Es wirkt also einfach ärmlich, weit weg. Und alles das, was es braucht, um so ein grosses Zentrum zu machen, das ist nicht vorhanden. Also, ich weiss nicht, wie gross der Roger Grad an Realität muss sein, aber da habe ich sofort gedacht, in diesem Kracher hinten, da geht niemand gross Millionen investieren.
Also, Roger, jetzt sag mal ehrlich, hättest du vor 20 Jahren gedacht, dass man in Andermatt darüber diskutieren würde? Andermatt hast du müssen gehen, wenn du ins Militär hast müssen, und dann sind also alle nur gezwungenermassen gegangen. Und also außer Bernhard Russi hat man keinen Mensch gekannt aus
Andermatt. Also ich bin schon Andermatt Skifahren, es war ein bisschen steil gewesen und so. Aber man hat dann können Skifahren und es hat Skilift gegeben. Aber da ist ja gar nichts rum.
Doch, da gibt es auch, wie du nicht weit weg ist Elm, sage ich nochmal. Und das ist ein tolles Gebiet. Und wenn du jetzt gerne mal so etwas investieren würdest, würde ich dir anraten, dort auf einmal zu schauen.
Gut, also, jetzt haben wir 6 Folgen können machen. Ja. Das ist eigentlich die Untergrenze in Amerika. Eine Miniserie, die ist mindestens 8 Folgen. Eine grosse Serie haben 10 bis 23, oder? Pro Staffel. Und so ist einfach das Geld nicht mehr da gewesen.
Nein, es ist also schon so, dass gerade in Mitteleuropa, es ist eben 6 bis 9 ist so der Schnitt. 6 Folgen oder 9 Folgen.
Aber zum Beispiel Borgen und so hat viel mehr gemacht als Dänemark.
Das weiss ich jetzt nicht. Also nicht, sicher nicht mehr als 9 in der ersten Staffel. Das geht ja dann weiter. Also wir sind ja am Schreiben jetzt von der zweiten Staffel.
Die gibt's?
Also mit dem Schreiben.
Okay, also jetzt erzähl mal, wie das eigentlich angefangen hat. Ihr habt also das eingereicht am Schweizer Fernsehen. Da hat es auch noch andere Projekte gegeben.
Also dort bin ich noch nicht dabei gewesen. Das ist der Beat Lehnherr mit seiner Firma Panimage und eben mit dem Alexander Sombart und dem Bela Battiani. Die haben die Idee gehabt, sind zum Fernsehen gegangen. Damals hat Fernsehen wie ein Wettbewerb.
Was heißt damals?
Das war vor, glaube ich, 4 Jahren.
Aha.
Hat Fernsehen mal ausgeschrieben, haben können Produzenten, haben können Ideen eingeben und aus diesen Ideen hat man dann ich glaube zuerst nur 10 und dann am Schluss 3, wo man dann weiterentwickelt hat. Und unter anderem eben Wilder. Und das ist dann weitergekommen und ab einem gewissen Moment ist der Beat Lehner zu mir und hat gesagt, ich habe noch nie in dem Mass Fiktion produziert. Er macht Werbung, hat andere Sachen gemacht. Wenn das kommt, wirst du das zusammen mit mir machen. Dann ist
aber das ist nicht von Anfang an ein bisschen die Forderung vom Fernsehen, dass da ein richtiger Produzent
dahinter ist. Nein, die haben das zuerst, da bin ich noch gar nicht, die ersten zwei Jahre gar nicht dabei.
Aber du bist eigentlich so ein bisschen das gemachte Nest.
Nein, vor 2 Jahren sind sie gekommen und dann haben wir das zusammen angeschaut, dann haben wir sehr viel zusammen geschafft und das war eine super Zusammenarbeit gewesen. Wir haben dann Sachen und dann ist es auch darum gegangen, wie gleist man so etwas überhaupt auf. Und das ist dann schon nochmal ein anderer Aspekt, auch produktionell. Und wir haben dann weiterentwickelt, also wir haben die Treatments gehabt, wir haben von den Treatments dann auf Drehbücher, dort bin ich eben dabei gewesen dann auch. Natürlich, wieso kann man es gar nicht. Und aus dem haben wir dann die Serie
gemacht. Wer ist denn Konkurrenz gewesen? Hat es richtig ernsthafte Konkurrenz gegeben bei der Auswahl vom Projekt?
Ja, also ein Projekt ist dann andersweitig realisiert worden. Das ist das, was Hugo Film mit der Bettina Oberlin gemacht hat.
Wo jetzt kommt als Zweiteiler.
Als Zweiteiler.
Private Banking.
Ja, Private Banking. Das ist gekommen. Und wir haben damals bei den C-Films auch eins entwickelt. Das haben wir dann aber nicht mehr weiterverfolgt.
Und wie ist die Zusammenarbeit mit dem Schweizer Fernsehen?
Also das kann ich jetzt wirklich mit bestem Gewissen sagen. Ich arbeite jetzt 27 Jahre mit dem Schweizer Fernsehen. Das ist wirklich die beste Zusammenarbeit. Sie haben auch mit der Redaktion, alle gewusst, wir arbeiten an etwas, wo wir müssen zusammenarbeiten müssen, weil das ist extrem komplex gewesen und das ist wirklich...
Aber ich höre, da reden immer sehr viele Leute mit, zum Beispiel auch beim Tatort, da wollen alle ihre Senf dazugeben und am Schluss gibt es dann irgendetwas, wo einfach schwammig ist und nicht so gut ist.
Also ich weiss ja, wie andere arbeiten, also so arbeite ich nicht, weil ist ja klar, das Fernsehen kennt mich. Wir haben jetzt längere Erfahrung und jetzt, man muss auch unterscheiden, es gibt einen Auftragsfilm, Tatort ist ein Auftragsfilm und das ist eigentlich nicht ein Auftragsfilm, das heisst, die Rechte liegen bei den Produzenten, wir haben innerhalb vom Pakt produziert und das muss
also ich sagen. Also die Rechte liegen bei euch heute ja, noch? Ja. Das heisst, du kannst das weiterverkaufen?
Wir sind dran, ja.
Ja, an Netflix zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel.
Hast du jetzt schon mal etwas verkauft?
Nein, also wir haben auch schon, ich glaube, Goli ist auch auf Netflix gelaufen, der Goli bin ich. Aber wir sind jetzt dran, also der Film, die Serie ist jetzt in der letzten MIPCOM, ist jetzt im März vorgestellt worden. Und ich werde in den nächsten 2-3 Wochen jetzt Feedbacks bekommen, sind die ganzen Screeners raus. Und ich nehme an, im Frühling werden wir dann sehen, wo es überall
das geht. Könnte ja also international funktionieren, weil es hat den Look von einer internationalen Serie. Und mit dem schweizerischen Touch, der natürlich eben bis in China wahrscheinlich wird ankommen.
Das merkt man einfach. Solche Projekte haben dann eine Chance, wenn sie wirklich eine Wurzel haben, wenn eine Identität da ist. Und das ist eine schweizerische Identität und die wird andere Ausländer sicher interessieren.
Wir reden über die Serie, wir vielleicht auch noch über die Hauptdarsteller reden. Bei mir ist der Peter Eichenbach. Was ist der nächste Titel?
«The Godfather», weil das einfach der Film ist, den ich glaube ich am meisten gesehen habe in meinem Leben.
Thank you.
wunderbare Musik von einem wunderbaren Film in drei Teilen. Der Godfather. Bei mir ist der Godfather vom Schweizer Film, der Peter Reichenbach, das kommt einem fast so vor. Du bist jetzt so ein bisschen im Driver-Seat, oder? Du machst jetzt alle grossen Produktionen.
Schön wär's. Nein, ja. es gibt absolut noch andere, die das auch machen.
Ja, aber gleich. Aber jetzt, der nächste ist ja, glaube ich, Zwingli.
Zwingli
ist eine grosse Geschichte.
Ja, das ist eine grosse Geschichte,
weil es historisch ist. Aber gut, jetzt Zwingli tönt nicht sehr sexy. Jetzt habe ich aber gehört, jetzt haben ein bisschen Sex beim Zwingli reinbringen. Weil Zwingli und Sex, das ist etwas Gegenteil, das man sich vorstellt.
Das stimmt nicht. Also erstmal weiß ich, woher du die Information hast.
Aber gute Quelle. Wie immer.
Ja, als Gottvater vom Radio musst du das ja haben, gell? Du hast ja deine Informanten.
Genau,
du
überall.
Du zahlst sie auch überall.
Nein, ich zahle nicht. Nein,
ja, als Gottvater musst du doch
also. Nein. Ich zahle gar nichts. Noch nie jetzt.
Sie schulden dir etwas, du schuldest ihnen
nichts. Also gut. Also, was in der Zwingli ist ein Sexbold?
Nein, überhaupt nicht. Nein, Zwingli ist, das Interessante beim Zwingli ist ja, dass seine einfach auch Geschichte von seiner Frau. Mhm. Und ich bin auch aufgewachsen mit dem Bild, der Zwingli, das ist ein lustfindlicher, der will von Musik nichts wissen, das stimmt einfach nicht. Das ist natürlich sehr, sehr bewusst auch von gewissen Kreisen, unter anderem natürlich von der katholischen Kirche gestreut worden.
Ja, aber zwinglianische Ethik ist natürlich eben eher lustfindlich, gegen Luxus, eher gegen Verlustbarkeit.
In der Kirche. Ja. Er hat einfach gesagt, Kirche ist kein Ort vom Prunk, Kirche ist ein Ort von der Besinnung, aber er hat selber Musik gemacht. Das berühmte Wurstessen hat er mit unterstützt.
Und das wird im Film zelebriert?
Ja, das wird im Film zeigen, dass er schon eine andere Figur ist, als das gezeigt wurde, mit allen Widersprüchlichkeiten, die das auch kam.
Meinst du, es läuft?
Ich glaube schon, ja.
Mhm. Wo in der Schweiz und vielleicht auch im Ausland?
Ja, in der Schweiz sicher auch im Ausland. Es ist ein Teil auch von der Reformationsgeschichte. Und wir kommen ja ein bisschen später raus, also zum Zwingli-Jahr. Nicht jetzt ist das Luther-Jahr, also im 2019.
Ist ja das nächste Jahr, oder?
2019.
Also, haben Sie verpasst?
Nein, wir haben 2019.
Eben, haben Sie verpasst? Hätten wir das nächste Jahr rauskommen?
Das ist nicht, also sind wir jetzt im Januar 2019, sondern das spielt jetzt also nicht die grosse Rolle. Das ist jetzt einfach der bessere Termin.
Gehen wir zu Wilder. Also, wie ist das Casting passiert? Also zum Beispiel, ich habe jetzt die Hauptdarstellerin.
Sarah Spale.
Habe ich nicht gekannt.
Ja, dann hast du Nachtzug nach Lissabon nicht gesehen. Dort habe ich sie besetzt. Gerade dort spielt die junge Frau auf der Brücke, wo um die sich alles dreht.
Aber das war eine kleine Rolle gewesen.
Das war eine kleine, aber bedeutende Rolle gewesen. Und sie hat bei uns auch schon gespielt in Tag und Nacht, in der Serie, die wir gemacht haben. Ich kenne sie schon länger. Und damals hat schon der Billy August hat mir gesagt, dass er schießt.
Das ist Billy August, das ist ein grosser dänischer Regisseur, oder?
Der Tag und Nacht, Nachtzug nach Lissabon, die Regie gemacht hat. Und der Jeremy Irons ist auch sehr begeistert gewesen, mit ihr zusammen zu spielen. Und ich habe sie schon lange immer wollen, besetzen. Wir haben sie dann auch besetzt in einem Tatort. Aber wo die Wilder kam, habe ich sofort am Fernseher gesagt, schau, da haben wir jemanden, ich glaube. Und da haben wir uns sehr schnell darauf geeinigt.
Und sie kann gut Baseldeutsch, oder?
Sie kann gut Baseldeutsch, sie kann gut Berndeutsch.
Kann sie das? Ist das synchronisiert? Oder?
Nein, gar nicht. Nein. Wir haben mit dem Coach haben wir eigentlich das so ein bisschen angepasst.
Weil der Markus Signer, der ja auch eine Hauptfigur ist, der ist ja
Berner. Ist Berner, ja.
Aber der hat ja beim Schellenhäusli unglaublich gut Bündner-Dialekt gehabt.
Ja. Das ist so.
Ja, in der Schweiz testet ihr das beim Casting, ob die Dialekt können?
Nein, also wenn einer ganz unmusikalisch ist, dann ist das ein Problem. Aber im Allgemeinen, wenn man das rechtzeitig wüsste, dann könnte ich die Dialoge lernen. Und dann haben wir einen Voice-Coach, haben wir sogar beim Schellenhäusli auch gehabt. Und die arbeiten mit den Schauspielern, bereiten das vor und dann ist das eigentlich kein Problem.
Also ich finde, das Casting ist hervorragend, aber ich habe Kritik natürlich.
Ja, klar. Ja, klar, sonst würde ich ja nicht da sitzen.
Der Markus Signer spielt einen Polizisten Kegi, oder? Und wenn er Hochdeutsch redet, redet er wie ein Schauspieler. Und ein Schweizer Polizist aus dem Bern bietet, kann nicht so gut Hochdeutsch.
Also erstens ist er kein Schweizer Polizist, er ist ein Bundespolizist, er war lange im Libanon.
Ja, dort redet man Hochdeutsch.
Nein, aber er ist international und ist halt einer, der sich auch mit Literatur beschäftigt. Nein. Wieso soll er nicht gut Hochdeutsch reden?
Er redet gut. Ist das die Eitelkeit des Schauspielers oder der Fehler des Regisseurs?
Nein, weder noch. Es ist so, von uns alle gemeinsam haben wir das so wollen.
Ist das diskutiert worden?
Ja, wir haben es diskutiert und ich habe gesagt, wir müssen einfach aufpassen, der Einzige, der wird darüber diskutieren, nachher ist der Roger Schawinski.
Genau, und hast recht gehabt. Hast recht gehabt. Ich würde zum Beispiel sagen, die Rolle von der Chefin von der Bundespolizei, Sabine Schneeberlin, ist auch irgendwie...
Bundesanwältin.
Bundesanwältin, ist nicht realistisch.
Wieso?
Dass die sich so mit so einem Fall direkt beschäftigen, das ist doch nicht der Realität.
Also wenn du das genau... angehört hast, wenn du genau zugeschaut hast, sie kommt von dort,
ja.
Sie ist dort aufgewachsen, eben. Das ist für sie natürlich eine wichtige Sache.
Dass müsste sie sich eben draussen halten?
Sie müsste sich draussen halten, das ist auch ein bisschen ein Politikum, das kommt ja auch drin vor. Es ist ihr auch nicht recht, dass sie
ja, was? Da innen dir sollte es nicht recht sein.
Wieso soll es mir nicht recht sein?
Weil es nicht realistisch ist.
Du, jetzt also, ich glaube, das ist absolut absolut realistisch und B, es ist eine Geschichte, es ist Fiktion und Fiktion ist manchmal ein bisschen grösser als die Realität.
Genau.
Und es muss einfach
larger
spannend
than
sein.
Life heisst
larger das than life, genau.
Genau, unter anderem so ein Polizist, der in einem Camper ist, gibt ein bisschen US-Feeling, oder? Gibt es natürlich die Realität in der Schweiz nicht, oder? Aber es sieht gut aus. Und
das ist das Wichtigste.
Das ist das Wichtigste.
Ja, das ist alles wichtig. Die Freude haben. Und ich glaube, das ist einfach, es gibt immer eine gewisse Farbe und es gibt immer einen Charakter und das, offenbar kommt das an.
Es kommt an, es ist interessant, ich schaue mir das auch an, offenbar mit 600'000 anderen Leuten. Schweizer Fernsehen ist man happy, oder?
Sehr, ja.
Und die sagen, also die Erwartungen sind eigentlich übererfüllt. Oder nicht?
Ja, also sie haben klar gesagt, dass man geht davon aus, man sollte 30% Marktanteil erreichen.
Jetzt haben wir fast 40.
Und jetzt haben wir fast 40 und dementsprechend happy sind sie.
Aber es ist noch nicht unterschrieben für Fortsetzung.
Also, das hängt jetzt an vielen Sachen ab. Also, der 4. März ist natürlich auch eine Frage. Also,
was passiert am 4. März?
Ist die Abstimmung noch
wieder? Nein, also gut, ernsthaft geredet. Was bedeutet das für dich und für die Filmbranche, die Abstimmung am 4. März?
Ja, das ist existenziell.
Wieso denn?
Ja, weil Fernsehen ist einer der grössten Filmmitfinanzierer, Filmförderer.
Aber es gibt noch andere, oder? Der Bund, der Kanton, ja, das, Migros, ja, alle anderen.
Ja, Migros, das ist alles...
Stadt Bund, Zürich.
Ja, klar, Zürich.
Die könnten ja rauffahren, der Bund könnte einfach rauffahren.
Der Bund könnte es selbstverständlich rauffahren, aber das ist ein anderes Politikum. Das ist nicht einfach, das ist in der Bundeswahl. Also das müsste der Nationalrat, das müsste der Ständerat, müsste das beschließen.
Eben, also, aber das würde wahrscheinlich passieren.
Nein, sicher nicht. Also,
sicher
da,
nicht.
Da kann er also Gift drauf nehmen, dass also SVP und FDP dem nicht würden zustimmen.
Gut, es gibt also zwei Branchen in der Schweiz, die hoch subventioniert sind, Bauern und Filmemacher, oder?
Nicht nur in der Schweiz, sondern es gibt kein Land in Europa, wo Film machen kann ohne Subventionen außer England.
Außer England?
Außer England.
Weil dort ist ein grösserer Wert natürlich.
Ja, das ist eine Sprache. Ein englischer Film läuft weltweit in Amerika.
So. Also, jetzt plötzlich ist ein Bein, haben eben ein paar Beine, Finanzierungsbein, ist in Gefahr. Was machen die jetzt?
Ja, was wollen wir? Wir können gar nicht mehr. Es geht ja nicht nur um Film. Wir müssen uns doch klar sein. Also, wenn wir jetzt politisch diskutieren, was Nobilag bedeutet, ist es ganz klar, dass wir ein Service-Publikum haben, das ganz wichtig ist für unser Land. Randregionen werden überhaupt nicht mehr bedient werden. Und auch die Privaten werden doch ein Problem haben.
Gut, aber ich rede jetzt gleich für euch. Für euch geht es, so wie du sagst, als Lebige. Hast du das Gefühl, wenn das nicht mehr käme, oder es geht nicht nur ums Geld, das ihr nicht mehr hättet, sondern auch Abspielmöglichkeiten? Oder? Also es gäbe wahrscheinlich auch jetzt kein Sender, der etwas für 5 Millionen in Auftrag geben könnte.
Absolut.
Oder?
Gibt es nicht mehr.
Dann würde es einfach nicht mehr geben.
Gibt es einfach nicht mehr, ja.
Oder? Also
nicht es gibt dann ganz, ganz wenig noch Schweizer Filme. Und hauptsächlich eben auch im Fernsehen wird dann nur noch ausländisch. Weil das ist billig. Da gehe ich auf eine Messe und kaufe 1000 Stunden amerikanische Serien ein. Für einen Bruchteil.
Genau. Das machen ja Privatsender in der Schweiz und füllen damit sehr viele Sendestunden. Aber jetzt gleich, ich frage nochmal. Es sieht aus, wie wenn das knapp werden könnte.
Ja,
so. Und es ist existenziell bis zu einem gewissen Grad für eure ganze Branche. Wie viele Leute arbeiten in der Schweizer Filmbranche? Wie viele Jobs sind da? Irgendwie?
Gefragt.
Ja, ein paar Tausend.
Ja, genug. Und es sind ja nicht nur die direkt sind. Wir tun viel ausgeben, auch in den kleinen Betrieben. Bei Schreinereien, bei Schlossereien, bei Hotelübernachtungen etc. Also, ich habe alleine mal ausgerechnet, wir haben in Graubünden für den Schellenhusli allein im Unterengadin fast 2 Millionen ausgegeben.
Ah ja?
Ja, das ist 2 Millionen im Unterengadin dort liegen geblieben, mit Leuten, die wir beschäftigt haben, Hotelzimmer, die wir beleidigt haben, Essen, die wir dort eingekauft haben und.
Aber das ist auch noch, das hätte man nicht können machen, wenn Schweizer Fernsehen nicht dabei gewesen wäre.
Nein, da hätte ja uns rund 10%, die 10% wieder gefehlt. Also das ist
10%, das hättest du können zahlen. Millionen.
Ja, ich habe ja schon genug Geld reingegeben. Also ja. Mehr habe ich. Ich bin auch
wie viel Privatgeld haben wir bei dem Film?
Wir haben eigene Investitionen von über 1 Million reingegeben.
Und ist das Geld wieder zurückgeflossen?
Ja, das Geld ist wieder zurückgeflossen.
Hast du profitiert am Schluss? Was war dein Profit gewesen?
Wir haben profitiert, aber wir müssen jetzt einen Teil von unseren Geldern, die wir auch in Graubünden bekommen, zu Recht müssen wir jetzt zurückzahlen.
Ah, okay, aber nochmal die Frage. Also ihr macht nichts, ihr schaut jetzt einfach zu, was
passiert. Nein, wir engagieren uns sehr.
Ja, aber wie denn?
Ja, es gibt ganz viele Aktivitäten, die wir uns zusammengetan haben. Das wird jetzt alles gebündelt und es werden jetzt Spots auch gemacht. Wir werden sicher auf die Straße gehen. Ja.
Du willst auf die Straße gehen?
Ja, sicher. Wieso nicht?
Ich weiss nicht. Ist noch neu, oder? Das heisst, du bist eben 68
gegangen. Nein.
Plötzlich neu auf die Straße gehen?
Nein, das haben wir schon mehrmals gemacht, im Zusammenhang auch damals mit der Abstimmung über die Filmförderung.
Bist du auf die Straße? Was du machen?
Ja, go Flugblätter verteilen. Die Leute, die Informationen
haben. Hast du gesagt, ich heiße Peter Eichenbach, ich brauche Geld?
Ja. Nein, ich brauche Geld, sondern habe begründet, warum es wichtig ist, dass wir zum Beispiel eine gute Zürcher Filmförderung haben. Okay. Ich habe damals durchgekommen.
Okay, und das hast du in Zürich gemacht?
In Zürich.
Jetzt gehst du also ein bisschen in Urnenboden?
Ja, wir werden alle. Also wir haben vorletzte Woche haben wir eine grosse Sitzung gehabt, mit unseren Weltschweizer Kollegen, dass man es eben bündelt, dass nicht das Zeug doppelt gemacht wird, oder dass man das wirkungsvoll bekämpfen. Aber man muss auch jetzt ist dann Weihnachten, jetzt muss man nicht gerade Januar, Februar wird dann die heiße Zeit.
Ich rede mit dem Peter Reichenbacher, er ist unter anderem Produzent von der Erfolgsserie Wild. Ich habe noch ein paar andere Fragen. Was ist der nächste Musiktitel?
Der nächste Musiktitel ist Sorbas Dance aus Sorba the Greek.
Das ist auch einer der grossen Filme.
Anthony Quinn. Grossartig.
Bleibt einem irgendwie, und wenn man nach Griechenland geht oder wenn man Griechenland gehört, dann sieht man immer
absolut
noch den Anthony Quinn.
Absolut. We'll be right back.
mir ist der Peter Reichenbach. Er ist Produzent von vielen wichtigen Schweizer Filmen. Von Schellenhusli über Eugen, über Verdingbub, über Nachtzug nach Lissabon. Ein Film wirst du nicht machen, der jetzt eventuell noch interessant ist. Wolkenbruchs, wunderliche Reise in die Arme einer Schicksal. Hast du das nicht überlegt, ob du das machen
willst? Leider habe ich den Moment verpasst. Ich habe dort, wo ich das gelesen habe, sofort beim Verlag angerufen und habe mir gesagt, oh, sie sind leider zu spät.
Aber hast du gedacht, das wäre ein guter Stoff?
Absolut.
Und das kommt jetzt und das tut er. Alle kannst du ja nicht haben, alle Filme, oder? Alle grossen.
Wieso
nicht? Aber da bist du einfach zu langsam gewesen, oder was?
Ja, ich habe das Buch irgendwann in die Hände bekommen, habe es gelesen und dann habe ich sofort mich gemeldet und offenbar hat jemand vorher...
Genau.
Also der kommt nicht offenbar, das war der Hans Seitz.
Genau, und der hat das gemacht und der wird mit einem sehr guten Hauptdarsteller, die Joel Bassmann, wird das bald ins Kino kommen. Da bin ich auch sehr gespannt drauf.
Ja, ja, auch. Ja, absolut. Nein, da bin ich glaube, dass das sehr gut wird werden.
Im Moment ist ja eine Art so ein Fight zwischen Kino und Film in Netflix und Amazon und Hulu etc., wo jetzt eben, zum Beispiel, wir haben vorher kurz geredet über den Film Mudbound, wo bei Netflix gleichzeitig ist wie im Kino, weil er könnte nur dann eben einen Oscar bekommen. Also irgendwie verändert sich sehr viel im Moment.
Ist klar, also durch die technischen Möglichkeiten, die wir heute haben, hat sich natürlich verändert und die Sehgewohnheiten haben sich verändert. Aber das Kino wird immer bleiben, weil die Leute auch gern einfach ein Erlebnis in einer Gruppe haben.
Ja komm, jetzt das Erlebnis ist nicht mehr so toll, wenn die Leute irgendwie Popcorn essen, ja, gut, und dann das Handy anschauen.
Da sind wir ein bisschen eine andere Generation.
Nein,
aber auch wir gehen noch gerne ins Kino. Wir gehen halt dann vielleicht am Nachmittag um 4 Uhr ins
aber
Kino.
Aber wir gerne ein bisschen Komfort haben, gewisse alte Studio-Kino.
Also Komfort hast du jetzt
ja, schon. Also. Aber wenn du so eben in der Innenstadt anschaust, vom Le Paris über Piccadilly, über
Le
Paris
habe ich immer noch sehr gerne.
Also es ist nicht mehr ganz Comilfo. Also
es ist sicher so, dass sich Sehgewohnheit hat, aber es wird sich auch wieder verändern. Es erinnert mich, ich kann mich erinnern, wo die CD aufgekommen ist, hat man gesagt, ja, kein Mensch gab mehr Konzerte und so, man hört jetzt nur noch CDs und jetzt gehen alle wieder in Konzerte.
Gut, und CD ist fast vorbei. Es gibt sehr viele gute Serien. Kannst du ein paar Tipps geben, Sachen, die du in letzter Zeit gesehen hast, die du könntest empfehlen?
Also ich habe jetzt gerade eine super Western-Serie gesehen, auch auf Netflix, vom Soderbergh, Godless, habe ich super gefunden. Ich liebe Western natürlich.
Habe ich nicht gesehen? Ich habe ja, gemeint, ich habe alles Gute gesehen.
Ist aber ganz neu
rausgekommen. Ah, ist gut. Okay, danke.
Ach, und jetzt dann im Dezember The Crown, die zweite Staffel.
Auf die warte ich.
Auch, ja.
Ist hoch. Hohe Qualität in der ersten Staffel. Also, etwas vom Besten. Ich habe immer gesagt, alles mit dem Königshaus in England interessiert mich nicht. Ich lese nichts, interessiert mich nicht, überblättere alles. Und die Serie ist so spannend und gut gewesen, dass mich das total hineingezogen hat. Wieder ein Wochenende steht da natürlich draufgegangen.
Ja, ja, nein, bei mir genauso. Und, aber im Moment beschäftige ich mich natürlich in erster Linie mit eben der Fortsetzung von Wilder. Was
sind wir da schon weit?
Sind wir jetzt? Ja, jetzt haben wir, glaube ich, spannende Geschichten.
Aber weiter dort oben? Weiter im Schnee?
Kann ich noch gar nichts dazu sagen. Wieso sicher nicht? Kann ich sagen, dass die Rosa, wir werden wieder die Rosa sehen.
Der Kegi wird?
Kegi sehen, ja.
Die beiden?
Die beiden, ja klar. Ja, das logisch. Sind doch Gesichter von dieser Serie.
Genau.
Und die Identifikationsfiguren. Und die sind auch grossartig.
Und wann wird es, wenn alles klappt, wann wird es ausgestrahlt werden?
In 2 Jahren leider.
Das ist ja Katastrophe.
Nein, das ist übrigens, auch bei Crown hat es relativ lange
gedauert. Ja gut, aber so jetzt in Amerika ist ein anderer Rhythmus. Nein. Das ist aber jede Saison.
Was? Aber erst nachher.
Ach komm jetzt.
Also, nein, es ist sehr,
das stimmt Roger. Eigentlich nicht. Ich habe mich im Mai habe ich einen Pilot gesehen an den Screenings in Los Angeles. Und wenn der gekauft wurde, ist im September die Serie losgegangen.
Also, das stimmt so nicht. Vieles ist im Mai, und dann haben sie die Serie schon gehabt, haben sie Pilot, und dann haben sie überlegt, ob sie ihn verschürgen oder ob sie ihn nur auf DVD rausbringen. Aber es ist nicht ungewöhnlich, dass zwischen einer ersten Staffel und einer zweiten Staffel eine längere Periode ist, und nachher geht es dann jeweils im Jahresrhythmus. Und es ist klar, dass natürlich auch das Schweizer Fernsehen bei so einem relativ teuren Programm, zuerst mal wollte schauen, funktioniert es wirklich, kommt das wirklich auch an, ist das, können wir auch das liefern, was sie sich erwartet haben, um dann einen Entscheid zu machen, weiterzumachen. Aber das bin ich davon gegangen, jetzt davon aus, dass es weitergeht.
Also, da würden wir uns alle darauf freuen. Danke.
Aber Bilag muss abgelehnt. No Bilag muss abgelehnt
no,
werden.
No Bilag.
No Bilag. Unbedingt. Und ich kann jedem nur sagen, Damen und Herren, wenn sie wieder Wilder sehen wollen, dann müssen sie gegen No
Bilag. Das ist ja fast schon eine kleine Erpressung. Danke vielmals, Peter Reichenbach. Also, noch ein letzter Musiktitel. Ist gut, was kommt?
die Flügel, die du mir hast gegeben hast, das ist das Schlusslied aus dem Schellenhäusli.
Das war der Doppelpunkt. Der nächste Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Alles möglich, jedes Glück auf jedem Weg. Aber sag, wärst denn du auch noch glücklich, wenn ich jetzt flüge tät? Und ich schaue von dem Hügel, Ufer im Berg, ins Himmelszelt.
Präsentiert von der Ausi Garage AG, Ihrem Jaguar- und Land Rover-Partner am Zürichsee. Mit dem neuen Range Rover Velar. www.ausi.ch. Radio 1 Schlagzeilen. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.